Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ich begrüße herzlich Dirk Gratzl. Einen schönen guten Morgen.
Hallo Frau Köster.
Sie haben beschlossen, dass Sie künftigen Generationen keine ökologischen Schulden hinterlassen wollen und haben dazu ein ganz besonderes Projekt gestartet. Wie sind Sie heute anders in den Tag gestartet als noch vor 4 Jahren, wo Sie das Projekt begonnen haben?
Also ich glaube, dass ich heute beim Frühstück mit einer ganz anderen, ich sag mal, Akribie geschaut habe, was ich esse, was ich da zu mir nehme und wo es herkommt. Ich bin in einem Hotel, das glücklicherweise über eine Bio-Küche verfügt. Also es gab tatsächlich ein Bio-Ei zum Frühstück und ein bisschen Gemüse und ein ausgesprochen lecker selbstgebackenes Graubrot. Ich habe das wirklich konzentriert wahrgenommen und geschätzt und bewusst ausgewählt. Und ich glaube, vor 5 Jahren wäre ich da ein bisschen hoppla hopp drüber hinweggegangen. Hauptsache viel Kaffee.
Akribie lässt raushören, ja, Sie haben sich intensiv damit befasst. Sie sind auch in Restaurants gewesen und haben da dann auch, ich sag mal, ja, das Personal beansprucht. Wie sah das aus?
Ja, in der Tat. Als ich das Projekt begonnen habe, musste ich zunächst mal, um meine Lebensökobilanz zu ermitteln, ganz, ganz viele Daten sammeln. Wissenschaftler haben mich dabei begleitet und das Datensammeln umfasste auch meine aktuelle Lebensführung. Also was esse ich so über den Tag und wohin bewege ich mich, mit welchen Verkehrsmitteln. Und da ich ab und zu ja im Restaurant esse, habe ich dann versucht, wirklich minutiös zu erfassen, was nimmst du da eigentlich zu dir? Und habe tatsächlich versucht, bei meinem allerersten Restaurantbesuch noch mit der Küchenwaage ein Gefühl für das Gewicht von Portionen zu bekommen. Ich habe das nie irgendwie überprüft in meinem Leben.
Kam super an.
Und die Küchenwaage habe ich dann doch zu Hause gelassen. Ja. Und es ist sehr lustig, wenn man einen italienischen Kellner fragt, wo denn der Fisch herkommt, wenn man wissen möchte, wie der gefangen worden ist und ob der irgendwie nachhaltig produziert worden ist oder nicht, dann führt das zu sehr, sehr lustigen Situationen in der Tat.
Wie hat sich das denn verändert? Denn das betreiben Sie jetzt, wie gesagt, seit 4 Jahren und gucken anders drauf. Ja. Ist das Bewusstsein in Restaurants vielleicht inzwischen auch ein anderes?
Ja, mein Eindruck ist schon, dass es eine veränderte Wahrnehmung dafür gibt, was machen Lebensmittel eigentlich mit uns, wo kommen sie her, wie müssen sie produziert werden und wie gehen wir damit um. Ich glaube, es ist immer noch so, dass ein signifikanter Teil der Lebensmittel, die wir produzieren, einfach weggeschmissen wird. Ich nehme es aber wahr, dass sich da in den letzten Jahren schon einiges geändert hat. Und wenn ich heute vielleicht vor ein paar Jahren noch sehr exotische Wünsche habe, was mein Essen angeht, dann gibt's jetzt niemanden mehr, der wirklich erstaunt guckt, nicht mal beim Italiener.
Und was ganz interessant ist in Ihrem Buch Projekt Green Zero, dass Sie beschreiben, dass das eine ganz egoistische Entscheidung ist. Ja. Inwiefern das denn?
Als ich mir vorgenommen habe, ich werde bis zum Ende meines Lebens ausgleichen, was ich mit meinem bisherigen Leben ökologisch sozusagen angerichtet habe. Da ging es mir jetzt nicht darum, die Welt zu retten oder andere zu missionieren oder anderen etwas vorzumachen, sondern ich hatte ein furchtbar schlechtes Gewissen im Hinblick auf meinen eigenen Lebensstil und das, was ich habe 5 Kinder zukünftigen Generationen wohl hinterlassen würde mit meiner Existenz. Ich glaube, ökonomisch ist meine Existenz in Ordnung, sozial hoffe ich doch auch einigermaßen, aber ökologisch war meine Bilanz tiefrot. Und damit zu leben, also wirklich damit zu leben oder vielleicht auch mit dem Bewusstsein dann zu sterben. Du hast dir eine Menge Müll produziert und eine Menge Ressourcen verbraucht und die anderen müssen sehen, wie sie damit klarkommen. Das fiel mir immer schwerer und das motivierte diese Entscheidung.
Sie haben ganz viele unterschiedliche Jobs gemacht. Wir gucken gerade mal auf Ihre Biografie. Sie waren als Journalist unter anderem bei der Stuttgarter Zeitung oder auch beim CDF tätig. Sie haben in Tübingen Jura studiert, sind bei der Daimler AG in Rastatt gewesen und haben dann ein Unternehmen gegründet, das Psychologie mit Methoden künstlicher Intelligenz verknüpft. Welche Ihrer Erfahrungen ist Ihnen beim Versuch, die grüne Null jetzt zu erreichen, am hilfreichsten?
Also ich glaube, von meinen beruflichen Erfahrungen profitiere ich nicht so sehr wie von Erfahrungen im Privaten. Ich habe immer sehr viel Sport gemacht in meinem Leben und als Jugendlicher und als Heranwachsender viel Mittel- und Langstreckenlauf betrieben. Und ich sag mal, das Durchhaltevermögen, das ist schon etwas, was mir jetzt sehr zugutekommt. Denn dieses Projekt hat ja eine ganz andere Dimension bekommen, als ich das ursprünglich vermutet hatte. Und ist kein Sprint, sondern eher ein Marathonlauf. Und da hilft mir der Sport sehr. Beruflich habe ich vieles gelernt, was nützlich ist. Aber ich glaube, Wirklich tiefe Motivation ist ähnlich wie im Sport.
Vielleicht können Sie das einfach mal beschreiben. Wie lässt sich der eigene Fußabdruck ermitteln? Wie sind Sie da vorgegangen?
Also ich habe, nachdem ich feststellen musste, dass es niemanden gibt, der eine Methode dafür anbietet, die man einfach im Internet googeln oder runterladen kann, Wissenschaftler gesucht, die mich dabei unterstützen. Und an der Technischen Universität in Berlin rund um Professor Finkbeiner und sein Team Leute gefunden, die mir helfen konnten dabei. Ich bin der erste Mensch, dessen Lebensfußabdruck man ermittelt hat. Das heißt, es gab jetzt keine Standardmethodik, die musste entwickelt werden. Und die vollzog sich sozusagen in drei wesentlichen Schritten. Ich musste, wie vorhin schon berichtet, meine aktuelle Lebensführung minutiös dokumentieren. Was ich esse, was ich trinke, wie ich lebe, was ich konsumiere.
Ja, das ging bis zur Aufnahme der einzelnen Socken, ne?
Bis wirklich in die winzigsten Details. Wenn Sie mir jetzt einen Keks angeboten hätten, hätte ich nicht nur dokumentiert, dass ich einen Keks esse, sondern auch wie er verpackt war. Ja, eine ganz schreckliche Aktivität. Ich musste eine Retrospektive meines Lebens quasi zeichnen. Wie war das denn früher? Wie habe ich gelebt? Mit welchen Autos bin ich gefahren? Wo war ich unterwegs?
Aber das kriegt man doch gar nicht mehr alles zusammen.
Ja, also als Mann erinnert man sich an die Autos, die man gefahren ist, schon, ja, bei den Wohnungen wurde es schon schwieriger. Wenn es gar nicht anders ging, wurde es geschätzt, also ein bisschen über den dicken Daumen, einfach immer mit einer Aufrundung so, dass ganz sicher nichts unterschlagen wurde. Und der dritte Schritt war dann, wie Sie schon erwähnten, tatsächlich die komplette Dokumentation meines materiellen Besitzes. Also jedes einzelne Ding in meinem Haushalt, jede Kuchengabel, jede Socke, jedes Radiergummi, jedes Gartengerät, jedes Küchengerät, jedes Reinigungsmittel, alles wollte in Riesenlisten eingetragen werden. Das war keine schöne Arbeit.
Wie sieht er denn jetzt aus, Ihr ökologischer Fußabdruck?
Ah, oh, schrecklich. Also wenn man das in Zahlen fasst, ich glaube, eine Zahl, mit der wir alle so ein bisschen was anfangen können, sind ja die CO2-Emissionen, mit denen wir unterwegs sind. Die Vereinten Nationen sagen, pro Mensch und Jahr wären 1,5 bis 2 Tonnen das Budget, das uns zugebilligt ist. Also mit rund 50 Jahren hätte ich 100 Tonnen CO2 emittieren dürfen. Ich kam auf etwa 1150. Das ist also so viel, wie 12 Menschen im globalen Maßstab zugestanden hätten.
Daher Ihr schlechtes Gewissen.
Ja, furchtbar, furchtbar. Andere Wirkungskategorien sind Versauerung oder Überdüngung. Also ich habe zum Beispiel 5 Tonnen Schwefeldioxid emittiert. Damit kann man so einen ganzen See voll Schwefelsäure produzieren. Viel zur Überdüngung beigetragen, also zu Phosphat und Nitrat und Stickstoffeinträgen in Böden und in Gewässer. Es ist eine lange Liste, 80 Seiten lang, und es liest sich wie ein Horrorszenario, ein ökologisches. Ja.
Machen Sie damit denn aktuell weiter, das Wasser, was Sie gerade trinken? Schreiben Sie das dann anschließend auf und dokumentieren Sie das?
Also das, was ich noch dokumentiere, sind größere Veränderungen in meinem Lebensstil. Wenn ich jetzt irgendwann aus meinem Haus ausziehe oder wenn ich irgendetwas anderes signifikant ändere in meinem Leben. Dann dokumentiere ich das und dann rechnen die Wissenschaftler nochmal nach, was für einen Effekt hat das. Aber solange mein Lebensstil relativ unverändert ist, bleibt es bei den Werten, die aktuell ermittelt wurden.
Sie haben sich in der Recherche erstmal intensiv mit dem ökologischen Fußabdruck beschäftigt und dann auch im Ländervergleich. Das ist ganz spannend. Was macht es für einen Unterschied bei entwickelten Gesellschaften zum Beispiel?
Ja, tatsächlich ist es so, dass wir unsere Entwicklung in der Regel mit einem höheren ökologischen Verschleiß bezahlen. Der Durchschnittsdeutsche, je nach Region, verbraucht ein CO2-Budget von 11, 12 Tonnen pro Jahr, während Menschen in den weniger entwickelten Ländern viel, viel kleinere Fußabdrücke haben, weil einfach der Lebensstandard, die Konsummöglichkeiten, die Wohnmöglichkeiten und die Mobilitätsbedingungen ganz, ganz andere sind. Das heißt natürlich auch, dass je größer der Fußabdruck ist, desto größer die Verantwortung wird, daran möglichst etwas zu ändern. Die Schlacht wird geschlagen in den entwickelten Ländern, nicht in den unterentwickelten.
Ja, denn je besser es Gesellschaften geht, desto schlechter ist es für die Ökologie. Jetzt kommen Nachfragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern, die wollen wir auch mit einbinden. Joachim aus Ravensburg scheint sich mit Ihnen schon intensiv befasst zu haben. Er schreibt fast einen Roman, deswegen nur kurze Auszüge daraus. Aber er möchte wissen, wie tief gehen Sie denn in Ihrer Analyse? Also Sie fahren einen Hybridwagen, gehen Sie auch mit rein bei der Herstellung des Wagens, Batterie, Entsorgung, all das, ist das mit reingerechnet von den Experten?
Ja. Also meine Lebensökobilanz ist quasi die Summe all der Ökobilanzen der Produkte, die ich in meinem Leben benutze oder benutzt habe. Der Hörer erwähnt zu Recht, dass bei einem PKW ja 2/3, manchmal sogar 3/4 des Fußabdrucks eigentlich aus der Produktion und der Entsorgung kommen und der Betrieb des PKWs eine untergeordnete Bedeutung dessen hat. Und das gilt für viele andere Produkte auch. Also alles, was ich in meinem Leben benutzt habe, ist quasi ökobilanziert worden und dann zu einer riesengroßen konsolidierten Bilanz meines Daseins zusammengefasst worden. Und da sind keine Lücken geblieben. Ich war selbst erstaunt, an was man alles noch denken muss, damit auch nichts unterschlagen wird.
Haben Sie denn auch beim Thema Jagen daran gedacht? Das möchte er auch wissen. Herstellung des Gewehrs, die Munition, wie weit geht es da?
Da gilt das Gleiche. Also die Jagd mit dem ganzen Equipment, was dazugehört, ist ja auch dokumentiert worden und minutiös untersucht worden. Ich glaube, das, worauf der Hörer abzielt, ist sozusagen, welchen ökologischen Fußabdruck hat dann das Fleisch, das ich aus der Jagd bekomme. Ich kaufe kein Fleisch außer, oder ich verbrauche kein Fleisch außer, ich habe es selbst gejagt oder erbeutet. Wir haben viele Wildschweine in der Region, in der ich lebe. Das heißt, wenn es Fleisch gibt, dann Wildschwein. Und natürlich muss bei dem Verzehr des Wildschweins ökologisch berücksichtigt werden. Ich bin mit dem Auto ins Revier gefahren, habe mit einer Kugel auf das Schwein geschossen, habe das Schwein auch transportieren müssen. Der Metzger hat in der Metzgerei auch Verrichtungen. Das wird alles aufaddiert. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass der Fußabdruck von einem Kilo Wildschwein im gemessen am Hausschwein minimal ist.
Eine Nachfrage von Miko. Er möchte wissen, ob Ihre 5 Nachkommen einen Platz in Ihrer Rechnung finden und schreibt dazu in Klammern, nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen Kinder.
Ja, das ist eine tolle Frage. Die Diskussion hatten wir am Anfang mit Matthias Finkbein und seinen Wissenschaftlern.
Es gibt ja da Berechnungen. Also jedes ungeborene Kind bedeutet eine CO2-Einsparung von 50 Tonnen pro Jahr.
Hätte ich es mal vorher gewusst. Nein. Wir hatten diese Diskussion tatsächlich. Und die Frage war, müsste nicht sozusagen der Lebensfußabdruck meiner Kinder mir noch in meiner Bilanz zugerechnet werden? Aber die Wissenschaftler legen viel Wert darauf, dass man jede einzelne menschliche Existenz separat betrachtet. Denn sonst würde ja meine Existenz meinen Eltern ökologisch angelastet und ich wäre fein raus. Also von daher zähle nur ich und meine Kinder sind natürlich für die ökologische Bilanz ihres Lebens selbstverantwortlich.
Dirk Ratzel möchte seinen ökologischen Fußabdruck bis zu seinem Tod ausgleichen. Und mit der Beschäftigung mit den Themen Natur, Umweltschutz, Klima kamen sie dann zu einer ganz anderen Schlussfolgerung, was unser drängendstes Problem ist. Welches denn?
Ich würde nicht sagen, dass ich zu einer komplett anderen Schlussfolgerung kam, aber wir diskutieren oft über das Thema Klima und wir reden viel von Klimaneutralität, was immer darunter zu verstehen ist, vergessen dabei aber völlig, dass wir das größte Artensterben in der Geschichte dieses Planeten momentan beobachten können und dass der Verlust an biologischer Diversität, an biologischer Vielfalt zumindest dem Thema Klimawandel in nichts nachsteht, was die Gefahr für die Überlebensfähigkeit unserer Spezies angeht. Und wenn wir vorhin über bestimmte Wirkungskategorien von Ökobilanzierung gesprochen haben, also zum Beispiel Versauerung oder Überdüngung, dann haben die vor allen Dingen einen großen Effekt einfach auf die Stabilität und Vielfalt von Ökosystemen.
Wenn wir da auf das Thema Holz schauen, damit haben Sie sich ja auch intensiv befasst, kann Holz denn überhaupt klimaneutral sein? Denn es wächst ja im Grunde zu langsam.
Es hilft uns natürlich Kohlenstoff, den wir durch das Kohlendioxid aus den Verbrennungsprozessen in die Atmosphäre bringen, zu binden. Insofern hat Holz und hat vor allen Dingen der Wald, der ja durch eine schwere Krise geht, gerade in Deutschland, eine überragende Funktion für das Klima, auch das Mikroklima an vielen Stellen. Aber es ist eine Illusion zu glauben, nur durch das Pflanzen von Bäumen könnten wir die Welt retten. Wenn die Deutschen versuchen würden, ihren CO2-Abdruck eines Jahres durch das Pflanzen von Bäumen zu kompensieren, dann bräuchten wir eine Fläche ungefähr 35 Mal so groß wie die Bundesrepublik. Und wir haben ja in diesem Jahrhundert schon zweimal schlechte Erfahrungen damit gemacht, die Fläche der Bundesrepublik zu vergrößern, signifikant. Also das Pflanzen von Bäumen und das reine Setzen auf Holz ist keine Lösung.
Zu welcher Lösung sind Sie persönlich für sich gekommen?
Ich glaube, die einzig wirklich funktionierende Lösung ist, mehrdimensional zu denken. Das heißt, sich anzuschauen, das, was wir an ökologischer Wirkung erzielen, was macht das mit bestimmten Biotopen und Systemen? Um dann, ich sag mal, die gleiche Energie, das gleiche Investment in die Unterstützung solcher Biotope, solcher Landschaften, solcher Gewässer, solcher Areale zu stecken, um einen Puffer zu schaffen in der Natur. Der die Natur in die Lage versetzt, mit unseren Emissionen und Ressourcenverbräuchen besser umzugehen. Also wir brauchen, Wissenschaftler würden sagen, eine Internalisierung der externen Kosten. Das, was in der Ökobilanz eines Produktes drin ist, muss in Geld ausgedrückt auch wieder in Umwelt investiert werden.
Ist das der Grund, warum Sie sich dann auf die Suche gemacht haben nach einem Grundstück, was dann anschließend ein ehemaliges Bergwerk wurde, was Sie jetzt renaturieren?
Exakt, exakt. Also wir haben im Kreis von Wissenschaftlern unterschiedlichster Disziplinen, die Umwelttechnologen und Ökobilanzierer, die Biologen, Geologen, Forstingenieure, lange darüber diskutiert, wie kann denn der Ausgleich einer menschlichen Ökobilanz wirklich geschehen? Ich hatte am Anfang gedacht, es gibt irgendeine chemische oder physikalische Lösung dafür. Ja, ich bin ja Laie. Musste aber nach einer Zeit lang feststellen, dass das nicht so ist. Beim CO2 könnte man sich halt noch vorstellen, dass man es irgendwie wieder aus der Atmosphäre rausholt, aber bei einer Versauerung oder Eutrophierung natürlich nicht. Und die Idee, auf die die Wissenschaftler dann gekommen sind, ist, man drückt quasi die Umweltlasten, die ich verursacht habe, in Geld aus. Da gibt es einen Methodenstandard des Umweltbundesamtes, der ist etabliert. Und das Geld, was ich sozusagen der Umwelt genommen habe, das investiere ich jetzt umgekehrt in die Unterstützung von Biodiversität und Klimafolgenbewältigung. Und das führt dann betriebswirtschaftlich, numerisch, aber auch aus der Perspektive der unterschiedlichen Wissenschaften zu einem wirklichen ökologischen Ausgleich.
Ja,
und ein Umweg, aber er funktioniert.
Um die grüne Null zu erreichen, dokumentieren Sie vieles. Sie haben zum Beispiel alle Anschaffungen aus dem Jahr 2019 in Ihrem Buch aufgeschrieben. Wo sind Sie denn bei 2020? Was haben Sie sich dieses Jahr geleistet und gekauft?
Das ist eine gute Frage. Da müsste ich jetzt wirklich nachdenken. Ich glaube, es gab 3 oder 4 neue T-Shirts und Unterhosen. Die gibt's immer, wenn meine Frau sagt, so gehst du nicht mehr aus dem Haus. Ansonsten habe ich für den Garten eine neue Heckenschere gekauft. Ich fange jetzt mittlerweile an, im Garten eigenes Gemüse und eigenes Obst anzubauen. Also dafür brauchte ich ein Gerät. Und ansonsten ist es, glaube ich, nicht viel. Mir fällt jetzt nichts ein. Ich krieg viel geschenkt. Das ist manchmal fast lästig. Aber selbst kaufen tue ich wenig.
Und wir wollten uns darüber unterhalten, dass Sie eine ehemalige Bergbaufläche im Ruhrgebiet gefunden haben. Um was damit zu tun?
Diese Bergbaufläche ist heute eine riesengroße Industriebrache. Auf der steht seit 10, 12 Jahren ein verfallendes Bergwerk und die Fläche ist voller Müll und kaputter Gebäude. Dort ist Bergbau betrieben worden. Ich habe diese Fläche gekauft von der RAG, das ist die Nachfolgegesellschaft für die ganzen Steinkohlebergbauaktivitäten im Ruhrgebiet und im Saarland, um sie ja ökologisch aufzuwerten. Also auf dieser Fläche alle Aufbauten und den ganzen Schmutz und Müll zu entfernen und dann unterschiedliche Biotope anzulegen, die in ihrer Gesamtleistung quasi wieder gut machen. Die Natur soll auf dieser Fläche für mich wieder gut machen, was meine Ökobilanz heute so tiefrot macht. Es wird Areale geben, in denen Wald wächst und Wald entsteht oder Wald sich vermehrt. Das ist gut für meine CO2-Bilanz. Es gibt Areale, die sind sehr nährstoffarm. Da können Spezialisten leben, Tiere und Pflanzen, die sonst nicht mehr viel Raum finden und die gelitten haben unter meiner Überdüngungsneigung in meinem bisherigen Leben. Und es werden Biotoptypen geben, die sehr gut pH-Werte puffern können. Das wiederum wirkt der Versauerung in meinem bisherigen Leben entgegen. Also ich versuche, Natur, Biologie, Ökologie zu erzeugen, die wieder gut macht, was ich angerichtet habe.
Und bei all dem, was Sie hier beschreiben, kommen viele Reaktionen von den SWR1-Hörerinnen und Hörern rein. Und dieses Thema spaltet, das ist wirklich zu spüren. Und ein Wort, was jetzt gerade sehr vermehrt auftaucht, ist es, des modernen Ablasshandels. Können Sie das nachvollziehen?
Ich kann grundsätzlich jede Meinung nachvollziehen und respektieren. Es gibt tatsächlich, ich glaube, das ist das, was viele auch ihrer Hörer wahrnehmen, eine vermehrte Diskussion rund um das Thema Klima und Klimaneutralität, von der wir manchmal nicht ganz sicher sind, ob sie die Ernsthaftigkeit hat, die das Problem wirklich braucht. Und ob sich hinter jedem klimaneutral tatsächlich dann auch kein Effekt fürs Klima verbirgt.
Ja, Sie haben ja auch Sponsoren gefunden. Manche Firmen möchten sich da vielleicht dieses moderne Wort des Greenwashings kommt dann ja auch wieder auf, möchten sich auch reinwaschen. All das steckt da ja mit drin.
Ich glaube, zwischen reinwaschen und wirklich etwas tun ist natürlich schon noch ein erheblicher Unterschied. Und schlussendlich nehmen wir alle miteinander zur Kenntnis, dass das, was uns ausgeht, auf diesem Planeten lebenswerte Natur und intakte ökologische Systeme sind. Und wenn wir heute dagegen arbeiten und das, was wir verursacht haben, versuchen, durch den Wiederaufbau von Ökologie, von Natur, von schützenswerten Arealen wieder gut zu machen, ist das, glaube ich, das Beste, was wir tun können. Die Alternative ist, wir tun nichts und machen weiter so.
Wenn Sie auf das vergangene Jahr schauen, was waren da für Sie die größten Herausforderungen?
Wir haben im letzten Jahr sehr, sehr viel Zeit, oder auch ich habe sehr viel Zeit und Energie dafür benötigt, mit ein paar familiären Themen umzugehen. Meine Schwiegermutter starb nach langer, wirklich schwerer Krankheit an einer Krebserkrankung, und eine Woche nach der Beerdigung bekam meine Frau die gleiche oder eine ähnliche Diagnose. Das war ein wirklich tiefer Einschnitt in unser Leben, das kann ich nicht anders sagen. Das hat unser Jahr, auch unser Blick auf das Leben schon nachhaltig geprägt. Meine Mutter war seit vielen Jahren schwer krank, ist Anfang diesen Jahres gestorben. Also auch da gab es große Herausforderungen, natürlich vorwiegend für meine Mutter und meinen Vater, aber die Familie erlebt das ja mit. Und bei 5 Kindern gibt es auch immer einen der oder zwei, die ein Thema haben, das jetzt nicht nur einfach und lustig ist. Also es gab eine Menge private Herausforderungen, es gab auch unternehmerische Herausforderungen. Es war ein anstrengendes Jahr, und 2020 ist ja nicht wirklich besser für uns alle.
Solche Einschnitte verändern häufig Perspektiven und Blickwinkel. Inwiefern war das bei Ihnen so?
Ja, also ich habe zum einen, wenn ich so etwas hatte wie ein inneres Refugium, also wohin habe ich mich bewegt, um emotional ein bisschen aufzutanken, dann habe ich doch in meinem Projekt und in meinem Vorhaben und auch in den Bemühungen rund um zum Beispiel diese Bergwerksbrache etwas gefunden, was mich gestützt hat und was mir Kraft gegeben hat und was mir Spaß gemacht hat und Mut gegeben hat. Insgesamt glaube ich, hat sowohl dieses Projekt als auch haben auch die privaten Themen dazu geführt, dass ich heute sehr konzentriert und fokussiert auf das Leben gucke, also nicht verkrampft, sondern wirklich sehr aufmerksam beobachte, was in der Welt um mich herum passiert. Also nicht nur im Globalen, sondern auch im Kleinen. Ich glaube, dass ich mein Gespräch mit Ihnen heute aufmerksamer führe, als ich das vor ein paar Jahren gemacht hätte. Und dass mir heute vielleicht noch wichtiger ist, mit Ihnen im Dialog zu sein, als einfach nur Meinungen oder Informationen zu transportieren.
Und Sie haben parallel ein Unternehmen, was sich mit künstlicher Intelligenz und Psychologie befasst. Jetzt haben Sie eine sehr bunte Biografie. Wie kam es denn da zu dieser Unternehmensgründung?
Ich habe über etliche Jahre als Berater im Bereich der Personalentwicklung gearbeitet, also Menschen geholfen, an bestimmten Stellen, vor allen Dingen ihres beruflichen Tuns, weiterzukommen, aber auch mit Sportlern gearbeitet oder mit Polizisten. Und diese Beratung war immer eine relativ aufwendige und exklusive. Und wir haben versucht, technisch einen Teil dieses Beratungsansatzes in eine IT-Lösung, in eine Softwarelösung zu gießen, einfach um es weniger exklusiv zu machen und mehr Menschen zur Verfügung zu stellen. Es ist eine Technologie, die über Sprache funktioniert. Ich habe mich von diesem Unternehmen in weiten Teilen getrennt, also bin aus dem Unternehmen ausgeschieden und bin heute nicht mehr der Geschäftsführer dieses Unternehmens, habe auch einen Großteil meiner Anteile verkauft. Aber habe es tatsächlich über 10 Jahre betrieben. Kein einfaches Thema. Künstliche Intelligenz ist ähnlich komplex und ähnlich emotional wie das Thema Klima und Umwelt.
Wenn Sie sagen, Sie sind da ausgestiegen, die große Frage der Finanzierung auch solcher ehemaligen brachliegenden Bergbauflächen, die stellt sich natürlich auch. Wie leisten Sie das?
Ich habe mir ja von den Wissenschaftlern ausrechnen lassen, was ich die Umwelt gekostet habe. Und exakt das, was ich die Umwelt gekostet habe, möchte ich der Umwelt zurückgeben. Das wird nur funktionieren, wenn ich das aus meinem privaten und versteuerten Geld tue. Also die Bergwerksfläche, die ich in Recklinghausen entwickle, habe ich zu 100% finanziert aus meinen privaten Ersparnissen. Und alles, was auf dieser Fläche passiert, werde ich ähnlich finanzieren. Es war schon eine gewichtige Entscheidung. Ich bin jetzt kein Multimillionär und schwimme nicht im Geld. Das heißt, dieses Vorhaben wird meine gesamten privaten Ersparnisse verbrauchen. Es war die Frage, gehe ich in den Ruhestand oder werde ich eine grüne Null? Und ich habe mich für Letzteres entschieden.
Wie transparent gehen Sie damit um? Nennen Sie Zahlen? Was investieren Sie da?
Etwa 500.000 Euro.
Sie sind Gründer eines Unternehmens, das sich mit Psychologie und künstlicher Intelligenz befasst. Um künstliche Intelligenz beim Thema Personal zu begreifen, wenn ich Ihren Test, den Sie da angeboten haben, Precise Job Fit, so heißt der, glaube ich, wenn ich diesen Test mache, was wird denn da alles über mich erfragt?
Der Test analysiert Ihre Sprache und sucht in ihrer Sprache nach Mustern, die Rückschlüsse auf bestimmte psychologische Merkmale ermöglichen. jeder Mensch hat natürlich ein Stück weit eine eigene Sprache, aber es gibt bestimmte Phänomene, die relativ eindeutig mit bestimmten psychologischen Merkmalen, mit Motiven oder Antrieben oder auch Kompetenzen korrelieren. Und nach denen kann man Ausschau halten. Der Charme eines solchen Tests ist, psychologische Diagnostik an der Stelle gibt es ja schon seit Jahrzehnten viel und auch sehr ausdifferenziert. Der Charme ist, es ist halt bei weitem praktischer, 10 Minuten ein paar Fragen zu beantworten, als über Stunden Items zu kreuzen. Das ist die Alternative.
Was für eine Frage käme denn drin vor?
Die Fragen sind relativ beliebig und banal. Womit verbringen Sie Ihren Sonntag? Was planen Sie für Ihren nächsten Urlaub? Schwierig zu beantwortende Frage im Moment. Das System versteht nicht, was Sie inhaltlich antworten. Also ob Sie den Urlaub jetzt im Sauerland, auf den Malediven oder am Mittelmeer verbringen, das versteht die Technologie nicht. Sondern sie schaut nur, wie Sie sprechen und wie Sie antworten und ob es bestimmte Muster gibt, die sie in Deckung bringen kann mit Mustern, die die Technologie gelernt hat und von der sie weiß, das deutet hin auf Kontaktfreudigkeit oder das deutet hin auf vielleicht eine höhere Flexibilität oder Belastbarkeit.
Und jetzt hat beispielsweise Ihr CEO Thomas Belker diesen Test mal gemacht mit dem Ergebnis, dass er nicht so zukunftsgerichtet und optimistisch wirkt, wie er sich selber sieht. Daraufhin hat er seine Sprache dann trainiert. Welches Testergebnis hatten Sie?
Also mein Optimismus ist relativ unschlagbar, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man es hört. Tatsächlich ist es so, dass die Sprache ja nicht nur einen Einfluss hat auf Sie. Also das, was ich sage, ist ja nicht nur relevant für Ihre Emotionalität, sondern auch für meine. Und wenn wir eine Sprache finden, die sehr positiv gefärbt ist in der Art, wie wir sie konstruieren, dann geben wir unserem eigenen System natürlich auch ständig eine positive Rückmeldung. Wenn in meiner Sprache viel Nein, Nicht und Kein vorkommt, dann bedeutet das immer einen inneren Widerstand, das bedeutet immer eine Blockade. Also Sprache hat nicht nur einen Ausfluss im Hinblick auf das, was sie mit dem Zuhörer macht oder dem Leser, sondern sie hat natürlich auch einen großen Effekt auf unsere eigene innere Verfassung.
Inwiefern werden da Persönlichkeitsmerkmale mitgemessen?
Persönlichkeitsmerkmale sind ja in der Psychologie dadurch definiert, dass wir sagen, das ist etwas, was relativ stabil ist. Also etwas, was sich nicht so schnell verändert. Persönlichkeitsmerkmale zu untersuchen, ist eigentlich in der beruflichen Eignungsdiagnostik relativ uninteressant, weil es mir ja nicht Möglichkeiten gibt, mit Ihnen in der Personalentwicklung zu arbeiten. Also wir interessieren uns doch eher für Ihre Potenziale, Ihre Chancen, Ihre Möglichkeiten, die da sind. Man kann Persönlichkeit untersuchen, aber wirklich spannend ist es nicht aus meiner Sicht.
Sie haben sich mit so vielen spannenden Themen befasst, deswegen gehen wir auch darauf ein. Und die KI in Verbindung mit Psychologie. Und da haben Sie diesen Test, den Jobfit-Test auf den Markt gebracht. Jetzt wurde der aber ausgezeichnet mit einer Datenkrake. Es gab den Big Brother Award, den Oscar für die Datenkraken. Wie sind Sie damit umgegangen? Wie haben Sie nachgebessert?
Wir waren bei dieser Auszeichnung in guter Gesellschaft. Wenn ich mich recht erinnere, hat das Land Baden-Württemberg den auch schon mal bekommen. Ich glaube, viele Bundesbehörden bekommen regelmäßig solche Preise. Ich kann die Güte und die Qualität des Preises nicht wirklich kommentieren. Wir waren mit dem Auszeichner oder Anbieter dieses Preises in keinen Kontakt vorher. Wir haben in Deutschland ein ausgesprochen ausdifferenziertes Datenschutzsystem und alle Unternehmen, die irgendwo personenbezogene Daten verarbeiten, müssen mit großer Sorgfalt und großer Vorsicht damit umgehen. Es ist PreSci in seiner Geschichte nie irgendein Datenschutzverstoß oder ähnliches nachgewiesen worden. Also ich glaube, die Leute, die heute in dem Unternehmen arbeiten, ich bin in dem Unternehmen ja nicht mehr tätig, machen das mit einem hohen Maß an Verantwortungsgefühl. Und manchmal ist es auch ein bisschen eine Legendenbildung, die eher motiviert ist durch schlechte amerikanische Filme.
Wo stehen wir denn dann?
Realität.
Ja, wo stehen wir denn dann in der Realität aktuell bei der KI, wenn es genau um solche Abfragen geht, über Mitarbeiter beispielsweise? Wenn jemand in so ein Gespräch geht und Dinge werden abgefragt, wovon kann er ausgehen? Was weiß am Ende vielleicht die KI? Wie transparent ist das?
Also ganz interessant finde ich immer, wenn Sie heute einen vergleichsweise jungen Bewerber fragen, durch wen möchtest du lieber in Anführungsstrichen analysiert werden? Durch einen erfahrenen Personaler oder den Chef der jeweiligen Abteilung oder durch eine Maschine, wenn wir es vielleicht mal so differenzieren. Dann entscheidet sich die überwiegende Mehrheit der Bewerber für den automatisierten, den maschinellen Prozess, weil der einen großen Vorteil hat, der ist neutral und unabhängig und
objektiv. Die Emotionen spielen keine Rolle.
Genau. Ja, was in unserem Gespräch passiert, ist wesentlich davon abhängig, wie sympathisch wir uns sind. Und am Ende wird meine Entscheidung, sie einzustellen oder nicht, auch etwas damit zu tun haben, wie erlebe ich sie hier gerade und wie nah sind sie mir an einer Stelle. Mag das vielleicht auch für den Job, um den es geht, überhaupt gar keine Relevanz haben. Und da ist Technologie ein Stück weit besser, aber es bleibt dabei, Technologie kann uns nur helfen, kann uns Informationen liefern, kann uns unterstützen, aber entscheiden müssen immer die Menschen.
Und das war, die Ursprungsfrage war, wo stehen wir da aktuell? Das heißt, die wird angewandt, ist im täglichen Gebrauch.
Es gibt Unternehmen, die damit arbeiten, meinem Kenntnisstand nach heute nicht in der Rekrutierung, sondern eher in der Optimierung von Kommunikation mit Mitarbeitern oder Kunden. Also Presire achtet darauf, dass die Emotionalität, die sie transportieren möchten, tatsächlich auch transportiert wird. Ich glaube, es ist ein gutes, unterstützendes Tool. Und wenn Sie es in Ihr Outlook oder in Ihr Word einbauen wollen, um zu kontrollieren, ob die Emotionalität, die Sie ausdrücken wollen, auch so beim Empfänger ankommt, dann können Sie es kaufen.
Jetzt kommen wir zurück zu Ihrem großen Anliegen, die grüne Null. Wenn wir da auf KI-Anwendungen schauen, die sind für erhebliche Treibhausgasemissionen verantwortlich. Woher haben Sie zum Beispiel den Strom dann bei Precise Technologies genommen?
Also wir haben zuletzt Ökostrom eingekauft. Das ist, ich denke, das Mindeste, was man tun kann an der Stelle. Der Verbrauch an Energie für solche Technologien ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ich glaube, das ist auch wahrgenommen worden. Auf der anderen Seite müssen wir es ja auch immer in Relation setzen zu den alternativen Verhaltensweisen. Und wenn wir heute zum Beispiel eine Videokonferenz oder eine Telefonkonferenz initiieren, in Zeiten von Corona tun wir das ja regelmäßig, dann ist natürlich der Ressourcenverbrauch für die Technologie eine ganz andere, als wenn sich jetzt Dutzende Menschen in Autos oder Flugzeuge setzen würden, um an irgendeinem Ort der Welt zusammenzukommen. Also ja, Technologie verbraucht Energie, aber vielleicht weniger als das, was sie ersetzt.
Und Ihr berufliches Tun, trennen Sie das ganz konkret von Ihrem grünen Fußabdruck?
Als ich mein Projekt begonnen habe, war es eine rein private, intime Entscheidung, von der ich niemals dachte, dass sie irgendeine Größe oder Aufmerksamkeit bekommt. Mittlerweile ist es tatsächlich eine Lebensaufgabe geworden. Ich habe Presire Technologies nicht umsonst verlassen, sondern habe das Unternehmen oder habe mich von dem Unternehmen getrennt und verabschiedet, weil ich neue unternehmerische Wege gehen möchte im Bereich der Nachhaltigkeit. Ich habe gemeinsam mit Wissenschaftlern an der TU in Berlin ein Unternehmen gegründet, das daran arbeitet, eine Art Lebensökobilanz für jedermann zu entwickeln. Auch dafür braucht man Technologie, sonst müssen sie alle Socken zählen und das wollen sie nicht. Ja. Und ich habe ein Unternehmen gegründet, das sich mit Kompensation beschäftigt. Also das, was ich im Privaten sozusagen vorgearbeitet habe, das in eine unternehmerische Anwendung zu bringen für Unternehmen und Organisationen, die ihre CO2- oder Ökobilanz auch ausgleichen wollen.
Dirk Kratzel, herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute.
Ich danke Ihnen, vielen Dank.
Eins gehört. SWR1.